Ich lese uns heute die Verse 28 bis 34 aus dem 8. Kapitel des Römerbriefes. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollten dem Ebenbilde seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen Brüdern. Welche aber verordnet hat, die hat er auch berufen. Welche aber berufen hat, die hat er auch gerecht gemacht. Welche aber hat gerecht gemacht, die hat er auch herrlich gemacht. Was wollen wir nun hierzu sagen? Ist Gott für uns, wer mag wider uns sein? Welche auch seines eigenen Sohnes nicht hat verschont, sondern hat ihn für uns alle dahingegeben. Wie sollte er uns mit ihm nicht alles schenken? Wer will die Auserwählten Gottes beschuldigen? Gott ist hier, der da gerecht macht. Wer will verdammen? Christus ist hier, der gestorben ist, ja vielmehr, der auch auferweckt ist, welcher ist zur Rechten Gottes und vertritt uns. Dieses Wort sollte eigentlich ein Jubel ständig im Herzen aller Gläubigen ausbrechen lassen. Denn dieses Wort steht auch auf dem Hintergrund dessen, was wir zuvor gelesen haben, dass ja die Herrlichkeit viel größer ist als jede Trübsal in der Zeit. Und wenn wir hier gelesen haben, dass alle Dinge denen zum Besten dienen müssen, die Gott lieben, dann gibt es eigentlich nichts, worüber wir traurig sein könnten. Denn wenn wir das Ziel, und das soll wichtig sein, vor Augen haben, zum Besten dienen, muss was Gutes dabei rauskommen. Selbst wenn ich das Gute noch nicht sehe. Alles soll uns zum Besten dienen. Das heißt doch auch, dass Gott selbst allein nicht nur der Schöpfer ist aller Dinge, sondern auch der Erhalter. Der Mensch gleichsam, ich sag's mal ein wenig salopp, spielt im Sandkasten mit. Aber er ist nicht der, der etwas Echtes wirklich tut und schafft in der Schöpfung Gottes. Wenn er sich nicht einreiht und als Opposition gegen die Schöpfung Gottes arbeitet, kann er höchstens versucht sein, etwas kaputt zu machen, aber nichts Gutes zu machen. Gott sorgt für seine Schöpfung selbst. Er hat auch selbst eine ewig wirksame Erlösung für den von Sünde geprägten Menschen erfunden. Seine Erfindung. Kein Mensch hat es erfunden, wie er erlöst werden kann. Kein Mensch hat erfunden, wie der Tod zu überwinden ist. Es steht im Hebräerbrief, Gott hat es erfunden. Es ist seine Erfindung, weil es auch seine Schöpfung ist, weil es auch seine Menschen sind. Er kümmert sich um das, was er selber gemacht hat. Die Gemeinde, das ist ja ein Sammelbau oder ein Haus, worin die Erlösten zu finden sind. Die Gemeinde, die erlöst ist durch Jesus Christus. Sie hat durch ihn nicht nur einen göttlichen Anfang gemacht, das sollen wir daraus lernen, und nun heißt es, nun sieh mal zu, wie du zurechtkommst. Ich habe dich mal aus dem Sumpf geholt, jetzt stelle ich dich auf einen festen Boden und jetzt bist du dran, zu sehen, ob es gut vorangeht. Nein. Jesus Christus hat in seiner Gemeinde nicht nur einen guten Anfang, einen göttlichen Anfang gesetzt, sondern auch einen göttlichen, das heißt ja göttlich, einen vollkommenen Plan zur Durchführung des Lebens seiner Gemeinde, der Erlösten, zur Erhaltung derselben und zur Vollendung. Alles ist in Gottes Hand. Nur wir verstehen das oft nicht. Wir sortieren als Menschen Gutes und Schlechtes. Was wir verstehen am Guten, das nehmen wir an. Was wir nicht verstehen und uns schlecht erscheint, lehnen wir ab. Wir sehen nicht hinter die Kulisse. Wir versuchen auch oft gar nicht, dahinter zu schauen, ob das, was uns böse erscheint, nicht doch gut ist. Ob es nicht wirklich zum Besten dienen soll und ein gutes Ziel haben muss. Aber wir sollen hier lernen, das wissen wir, dass der, der auch die Herzen erforscht, so haben wir es ja das letzte Mal besprochen, weiß genau, was wir brauchen. Eltern wissen manchmal auch, was die Kinder brauchen, zumindest glauben sie das zu wissen und versuchen sie zu erziehen in verschiedener Form. Ja, manchmal reden sie mal mit scharfen Worten, weil sie glauben, dass es tut gut dem Kind. Manchmal gibt es vielleicht sogar einen Klaps, darf man ja heute gar nicht mehr so machen, ja, wenn das Kind älter ist und die Eltern anzeigt, dann ist es schwierig. Aber die Eltern glauben doch was, dass es nötig ist. Manchmal gibt es vielleicht einen Stubberrest oder irgendetwas anderes. Und das Kind sagt, warum eigentlich? Ist es denn nötig? Die Eltern sagen, ja, das ist nötig. Das Kind versteht es nicht und wir verstehen vieles auch nicht, was nötig ist. Aber wir haben gelesen, der die Herzen erforscht, der weiß, was nötig ist und vertritt uns vor Gott, dem Schöpfer. Und spricht gleichsam, der Wolfgang hat das nötig, himmlischer Vater. Bitte, setz mal den Hebel da bei ihm an. Der hat's nötig. Der kommt sonst nicht zurecht. Und ich denke, ich bin schon zurecht. Aber der die Tiefen meines Lebens erforscht, der weiß, was unternommen werden muss. Dieses große Vertrauen sollen Kinder Gottes haben zu ihrem Schöpfer, der nicht nur einen guten Anfang gesetzt hat, sondern auch der Erhalter der Gemeinde ist, ja, der Bewegende der Gemeinde. Und er führt sie auch zum Ende. Er hat nämlich bereits die Vollendung im Blick und die Vollendung insofern geschaffen. Er hat ja bereits schon einen Raum im Himmel für uns. Einen Raum, der noch nicht voll genug ist, da fehlen wir noch, da sollen wir rein. Das hat er alles schon gemacht. Und er setzt alles dran, der himmlische Vater, dass wir Schritt für Schritt für Schritt bis zu diesem Raum auch gelangen. In dieses vorher bestimmte Erlösungswerk, Erlösungsplan der Ausführung und des Zieles, alles, was Gott sich schon vorgenommen hat, seine Absicht bekundet hat, niemand soll mehr aus der Gnade der Erlösung fallen. Das sollen wir an uns auch vollführen lassen. Der Mensch unter dem Gesetz Mose schwebte dagegen ja stets immer in der Furcht, falsch oder richtig zu handeln. Er war sich ja nie immer sicher. Er musste möglichst mehr tun als nötig, in dem Glauben, es wirklich richtig getan zu haben. Denn wenn er falsch gehandelt hat, sei es bewusst oder unbewusst, hatte er Furcht, aus der Gemeinschaft mit Gott, das heißt auch aus dem Gottesdienst, zu fallen. Nicht jeder konnte zu jeder Zeit, wenn er nicht gewisse Vorkehrungen traf, zum Tempel kommen. Wenn jemand gesündigt hat und brachte kein Sündopfer mit, dann wurde er erstmal wieder nach Hause geschickt. Du denkst doch etwa nicht, du kannst mit Gott Gemeinschaft haben und hier einfach ohne Sündopfer erscheinen. Und wenn einer erschien mit einem Opfertier, was hinkte, hat man ihn auch nach Hause geschickt. Du denkst doch nicht etwa, du kannst hier so was Verkrüppeltes anbringen und Gott anbieten. Gib das mal deinem Hausherrn oder so, aber nicht Gott. Das steckte ja bei den Menschen im Gesetz drin. Immer die Furcht, mache ich das auch richtig? Aber im neuen Bund sollen wir versichert sein, auch Dinge, die wir nicht verstehen. Gott will uns zum Ziele führen. Er hat die Führung. Er hat sie nicht uns überlassen. Das ist ja so kostbar. Sonst würden wir sicher auf 1000 Abwegen landen. Er hat die Führung übernommen, über jeden. Er hatte ja auch zu den Jüngern gesagt, der Herr Jesus, wenn ihr dann irgendwo vor den Hohen Rat oder vors Gericht oder vor Richter gestellt werdet, vor die Obrigkeit oder man bedrängt euch, fürchtet euch nicht, was ihr sagen sollt. Ich bin doch derjenige, der da handelt. Ich bin der Führende. Zur Zeit und Stunde werdet ihr es kriegen. Ihr seid nicht die Macher, ihr müsst es nicht sein, sondern ihr werdet von mir geführt und richtig geführt. Paulus will also deutlich machen, dass das Evangelium von der Gnade alle wiedergeborenen Gläubigen an Jesus gerecht macht, gerecht erhält und die Frucht der Gerechtigkeit sehen lässt. All das tut Gott selbst. Er macht gerecht, er erhält gerecht und er schafft die Frucht der Gerechtigkeit. Und er führt in die himmlische Herrlichkeit. Gesicherter kann eine Seele nicht sein. Geborgener kann ein Mensch nie sein. Weil er weiß, dass auch Dinge, die er nicht versteht, unter der Führung Gottes bleiben. Alle Dinge, heißt es ja hier, nicht einige. Das Wort alle Dinge schließt ein, Trübsal oder frohe, freudige Tage. Alle. Alle Werdegänge, die uns begegnen, müssen mithelfen, das von Gott selbst festgelegte Ziel zu erreichen. Wenn wir das im Glauben in unseren Alltag mitnehmen, wundern wir uns weniger über den Gegenwind. Weil im Gegenwind wir sofort sagen, der muss auch mithelfen. Der muss mithelfen, dass ich zu dem guten Ziele komme. Dann bedanken wir uns vielleicht innerlich sogar bei dem Gegenwind und bei den Schwierigkeiten. Weil wir wissen, die müssen ja mithelfen zum Guten. Aber weil wir oft das nicht glauben, fangen wir als Christen auch an, gegen den Gegenwind zu kämpfen und ihn wegzuwünschen. Dabei weiß Gott, dass wir ihn brauchen. Und zwar zum Guten, damit wir zum Guten weitergeführt werden. Alle Dinge müssen denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Die müssen mithelfen, heißt es in einem anderen Wortlaut. Sie müssen zum Guten mithelfen. Können wir uns gar nicht vorstellen, ne? Dass die schlechten Dinge, die wir als schlechter kennen, auch zum Guten mithelfen müssen. Aber das ist so. Für Kinder Gottes ist das eine frohe Botschaft. Dabei ist also zu betonen, dass natürlich nur denen, und das dürfen wir nicht aus dem Zusammenhang nehmen, alle Dinge zum Besten dienen können, die sich durch den Glauben an Jesus Christus, den einzigen Erlöser von Sünde, Schuld und Tod, ziehen lassen, die sich durch den Glauben ihm anvertraut haben, die sich einfach in die Erlösung durch ihn haben setzen lassen. Nur denen kann ja alles zum Besten dienen. Den Menschen unter dem Gesetz, unter Eigenregie, Selbstverwirklichung, dient augenscheinlich nur zum Besten, was sie für gut halten. Was also ein Kind Gottes seit seiner Wiedergeburt begegnet, muss ihm behilflich sein auf dem Heilsweg zur himmlischen Herrlichkeit, zum ewigen Ziel. Liebe Geschwister, das müssen wir auch in diesem Zusammenhang immer wieder sehen, wenn wir die Bibel lesen. Es geht nicht um irdische Ziele. Der äußere Mensch, wir haben irdische Ziele. Ja, das fängt ja schon mit klein auf an. Das ist ein irdisches Ziel, mal bis zur Schulzeit, dass man in die Schule geht und dann, dass man bald wieder rauskommt aus der Schule, ja, und einen schönen Beruf erlernen kann, möglichst einen, den man liebt und nicht, wo man nur Geld verdienen muss. Und Ziele, na ja, dass man auch hier heiratet und vielleicht sogar noch bis zur Rente kommt, ja, mit der Arbeit und noch welche kriegt. Also wir haben immer Ziele, irdische. Aber hier geht es nie um irdische Ziele. Es geht um das eine wichtige Ziel zur Ewigkeit. Und das soll alles bestimmen, was wir hier erfahren. Beispiele können wir uns nennen. aus der Schrift. Zum Beispiel in 2. Korinther 12. Derselbe Apostel, der den Römerbrief geschrieben hat, schrieb auch hier von dem Ziel Gottes in ihm, was ihm so furchtbar schwer fiel, zunächst anzunehmen. Ein Ziel, was nur erreicht werden konnte, indem ihm der Satansengel schlug. Und sagen wir, das ist ja unerhört. Satansengel, der hat mit mir nichts zu tun, der darf nicht an mich heran. Doch, wenn das Ziel, das Gute, erreicht werden soll, werden sogar Satansengel eingesetzt, die unter der Regie Gottes etwas bewirken dürfen in uns und an uns, damit das gute Ziel rauskommt. Paulus schrieb hier im 12. Kapitel, damit ich nicht überheblich werde. Und ich setze es mal so zu, musste Gott etwas unternehmen. Er forschte in dem Herzen des Apostels, was zu unternehmen ist. Was können wir machen, dass der nicht überheblich wird? Und Paulus sagt ja deswegen, damit das nicht geschieht, ist mir ein Pfahl ins Fleisch gesetzt worden, nämlich des Satans Engel, der mich mit Fäusten schlägt. Gott sucht das Ziel, er führt weiter. Damit sich Paulus nicht überhebt, musste er geschlagen werden mit Fäusten von einem Satansengel. Was sagt er? Ich habe Gott gebeten, das möge doch mal endlich aufhören. Es reicht. Diese Schwierigkeiten. Was sagt der Herr? Nein, ich will doch mit dir zum Ziel kommen. Ich will doch mit dir zum Ziel kommen. Das nehme ich dir nicht weg. Ich bin der Herr, der dich erlöst hat und der dich auch führen will, der dich auch zum Ziel bringen will in der Ewigkeit. Und ich weiß besser, was dazu nötig ist. Dreimal hat er gebeten und der Herr sagt, nein, lass dir an meiner Gnade genügen. Denn meine Kraft ist nur da mächtig, wo du nicht mehr dagegen arbeitest. So könnten wir das sagen. In den Schwachen. Du bist viel zu stark von dir selbst geprägt, dass ich, so könnte der Herr sagen, mein Werk gar nicht vollführen kann. Da muss ich was unternehmen. Und ich habe was gefunden bei dir, Paulus. Ich muss dich schlagen lassen. So, dann kommst du gut voran. Und das hat denn Paulus für sich erkannt und sagt, oh, wenn das so ist, ich verstehe das nicht, dann bin ich guten Mutes. Und jetzt zählt er etwas auf, was wir überhaupt nicht als einen guten Werdegang akzeptieren könnten. Ich bin guten Mutes in Schwachheiten, das geht vielleicht noch. In Misshandlungen. Guten Mutes in Misshandlungen sein? Also da stellt man sich nicht so leicht ein. In Nöten bin ich guten Mutes. In Verfolgungen bin ich guten Mutes. In Ängsten bin ich guten Mutes. Denn wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Also das heißt, er hat akzeptiert, dass Gott etwas tun muss, was er eigentlich nicht für so gut empfand, aber doch sich sagen ließ, das muss zu deinem Besten dienen. Und wie schnell sind wir ja oft dran, und Paulus war es ja zuerst auch, und wir können das total nachvollziehen und ihn verstehen und sagen, ja, also so kann man ja nicht leben, noch dazu als Apostel, noch dazu als einer, der ein Glaubensvorbild sein soll. Und dann ist er so schwach, so dass die Korinther, die haben ihn ja auch gesagt, du Lotterbube, haben einige gesagt, die Griechen, ja, du Lotterbube, und naja, wenn er bei uns ist, dann haben manche Gläubige gesagt, dann ist er so ganz schwacher, nicht? Wenn er weg ist, dann redet er ganz kräftig. Aber wenn er bei uns ist, naja, so ein schwacher Mensch. Aber es ging darum, dass Jesus Christus sein Werk für Paulus, in Paulus und für die Gemeinde vollführt. Und denken wir auch kurz, ich will das nicht alles lesen, an Hiob. Wir kennen die Geschichte. Er wurde bezeichnet als einer, der wirklich Gott diente. Recht und schlecht, so gut wie er es konnte. Und dann erlaubte Gott dem Satan, lesen wir dort, diesen Mann zu schädigen. Hat Gott denn das einfach getan, um zu sagen, hier, jetzt kriegst du mal eins auf die Mütze, denn ich will einfach so handeln. Das macht mir gerade Spaß. Nein, zum Besten sollte es dienen. Zum Besten. Und wir lesen am Ende vom Hiob-Buch, dass es vom Besten zum Besten diente. Er kriegte nicht nur wieder seine 10 Kinder, sondern doppelte Anzahl von Gütern, die er verloren hatte. Die Leute waren noch freundlicher zu ihm, weil sie Gottes Güter an ihm sahen und kamen und ließen sich berichten, was Gott Großes an ihm getan hat. Sie brachten sogar ihm Geschenke. Und er konnte nur loben und preisen, und die das mitgekriegt haben, erkannten, es ist ein lebendiger Gott. Es musste ihm zum Besten dienen und auch denen, die mit teil hatten. Oder ich dachte so dabei an Josef. Das ist eine traurige Geschichte, wenn man äußerlich sie betrachtet. Da verkaufen die Brüder ihren eigenen Bruder zum Sklaven. Ist das nicht furchtbar? Gott sagt nein. Josef fand das auch erstmal furchtbar. Das ist doch furchtbar. Aber Josef hat gelernt, nein, das war genau richtig. Bloß verstehen konnte ich es noch nicht. In 1. Mose 45, Vers 5 sagte er dann, als er sich seinen Brüdern offenbart hat, nun bekümmert euch nicht, denkt nicht, dass ich darum zürne, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn um eures Lebens willen hat mich Gott vor euch hergesandt. Denn dies sind 2 Jahre, dass es teuer im Lande ist, und sind noch 5 vor uns. Aber Gott hat mich vor euch hergesandt, dass er euch übrig behalte auf Erden und euer Leben errette durch eine größere Errettung. Und nun, ihr habt mich nicht hierher gesandt, sagt er. Ihr nicht, hat er aber zuvor gedacht. So hat er gedacht, ja, meine Brüder, das sind die Schurken. Die haben mir das an, und mein Gott, warum durften die das an mir machen? Jetzt sagt er, ihr habt mich nicht hergesandt, sondern Gott. Der hat mich Pharao zum Vater gesetzt und zum Herrn über all sein Haus und zum Fürsten in ganz Ägyptenland. Gott war es, habe ich gar nicht erst gewusst. Alle Dinge müssen denen, die Gott lieben, zum Besten dienen. Auch so augenscheinlich furchtbare Situationen. Denn Josef gehörte ja gerade zu denen, die den Willen Gottes besonders stark tun wollten und gerne tun wollten. Alles muss also zum Besten dienen, weil Gott selbst den Weg und das Ziel der Erlösung gesetzt hat. Und in seiner Hand fest behält und niemand uns aus seiner Hand reißen kann. Das lesen wir auch im Johannes 10, sagt der Herr Jesus ja, von sich und vom Vater, niemand kann euch da rausreißen. Denn Gott hat euch da hineingenommen und er behält das auch. Und er macht das so, dass ihr auch das Ziel erreicht. Gott selbst hat den Erlöser bestimmt, Jesus Christus. Er hat gesagt, wer uns erlösen soll. In Epheser 1, Vers 4 oder 1. Petrus 1, 20. Er hat ihn zuvor ersehen. Das hat Gott alles selbst gemacht. Er hat uns gar nicht gefragt, durch wen wir erlöst werden sollen. Heute fragen ja die Menschen, wer ist der Erlöser, welcher Guru könnte mich erlösen? Ja, und dann tingelt man hierhin und dahin, um irgendeinen Erlöser für die eigene Seele zu finden. Gott hat selber einen Erlöser gesucht, gefunden und gesandt. Und er hat auch bestimmt, wie die Erlösung auszusehen hat. Hat keiner mitreden können. Wir lesen im Petrusbrief, nicht durch Gold und Silber, durch ein großes Geschenk, sondern durch das Blut des Lammes. Hat Gott selber bestimmt. Und wenn er das selber bestimmt, dann weiß er auch, wie er weiter zu verfahren hat mit denen, die sich im Glauben diesem Opfer anschließen und sagen, danke Herr. Er selber hat die Gerechtigkeit durch die Auferstehung von den Toten. Das lesen wir, dass er Jesus auferstehung geweckt hat von den Toten, bewirkt. In Römer 4, Vers 25 und 5, Vers 16, das haben wir gelesen, dass Jesus die Gabe Gottes ist. Die Gabe Gottes zum Leben. Oder 1. Korinther 15, wir werden, das hat Gott bestimmt, so wie wir getragen haben, das Bild des ersten Adams, hat Gott bestimmt, werden wir tragen das Bild des letzten Adams. Wir werden es tragen, weil Gott es so festgelegt hat. Alles, und dieses Ziel wird verfolgt, darum muss alles auf dem Wege, was uns begegnet, zum Besten, nämlich zu diesem Ziel hin, dienen. Und die Gleichwerdung in der Heiligung in das Bild Jesu hinein, das ist die Heiligung durch die Führung im Heiligen Geist, hat Gott auch bestimmt. Ich lese mal Epheser 1 dazu, Vers 4. Da sagt Gott ganz genau, das habe ich mir vorgenommen, was mit denen geschehen soll, die erlöst worden sind durch des Lammes Blut. Wie er uns denn erwählt hat, durch denselben, durch Jesus, ehe der Welt Grund gelegt war, damit wir heilig sein sollen, unsträflich vor ihm in der Liebe. Liebe Geschwister, das ist jetzt nicht ein Auftrag, nun werd mal bitte heilig und werd mal unsträflich in der Liebe. Das schaffst du nicht, das schaffe ich nicht. Das probieren wir ja äußerlich gesehen schon sehr lange und haben es immer noch nicht geschafft. Nein, das schafft aber Gott. Er sagt, ich will das und ich mache das. Ich mache das. Und wenn das nicht freiwillig geschieht mit dem Wolfgang, na ja gut, dann machen wir einen anderen Weg. Ich erforsche, was ich brauche, um den auf den richtigen Weg zu kriegen. Und dann setze ich das einfach an. Und dann kriege ich den auf den Weg. Ja? Weil ich will, dass sie heilig sind, unsträflich in der Liebe vor mir, spricht Gott. Vor mir. Nicht vor dem Nächsten. Vor mir. Der Maßstab liegt nicht im Verhalten allein dem Nächsten gegenüber. Da kann man ja schauspielern und da kann man sich ja auch mal freundlich bewegen und ist gar nicht freundlich. Eigentlich will man den anderen gar nicht sehen, aber man lächelt ihn trotzdem an. Aber vor Gott kann man ja nicht schauspielern. Da sind wir ja durchsichtig, da ist ja alles offenbar. Und Gott sagt, ich will, dass sie vor mir unsträflicher sein. Und da muss ich arbeiten und da mache ich was. Ja, das will der Apostel Paulus deutlich machen. Gott kümmert sich um uns in allen Stücken. Deswegen, die er dort erlöst hat, die er sind auch berufen, die hat er gerecht gemacht, die hat er heilig gemacht. Also hier steht ja bereits schon immer etwas von der Vollendung, was er gemacht hat. Und wenn wir uns aber prüfen, denken wir, na ja, das ist ja noch gar nicht so bei mir. Bin ich denn gerecht gemacht? Also ich habe noch so viele ungerechte Gedanken und Handlungen bei mir. Und doch, sagt Gott, ich habe den gerecht gemacht. Natürlich muss das jetzt nach außen auch etwas erscheinen. Und da arbeitet der Herr dran. Die Aufnahme in die himmlische Herrlichkeit ist dabei auch das Ziel, das wichtigste Ziel, was sich Gott für die Erlösten vorgenommen hat. In Kolosser 3, Vers 4 steht das zum Beispiel, dass wir offenbar werden sollen in der Herrlichkeit. Oder in 1. Johannes 3, Vers 2, dass wir ihn, Jesus, sehen, wie er ist, denn wir werden ihm gleich sein. Das können wir auch nicht verstehen. Wir deuteln ja oft an diesen Bibelversen rum und sagen, na ja, also das musst du so verstehen und so verstehen. Wir können das nicht stehen lassen, weil unser Kopf das nicht mitmacht. Unser Kopf sagt, das kann einfach nicht so sein. Aber Gott sagt, so ist es. Weil ich das mache, nicht weil du das machen kannst. Du sollst mir nur vertrauen. Ich mache in deinem Leben alles richtig. Um dieses vorgesteckte Ziel oder Ziele, die Gott sich gesetzt hat, erreichen zu können, müssen also alle Lebenssituationen und alle Erfahrungen, alle Anfechtungen und auch Glaubenssiege alle Tiefen und alle Höhen mithelfen. Also der Apostel Paulus ist ja nun nicht einer, der nur theoretische Worte gesagt hat. Der hat das ja alles erlebt. Es gibt ja in 2. Korinther 11 eine ganze Liste von Trübsalen, die er aufzählt. Und trotzdem ist er ein Apostel geblieben. Trotzdem freute er sich auf den Himmel. Aber nicht deswegen, weil er durch die Trübsal so traurig gestimmt war, dass er gerne die Welt verlassen wollte, sondern weil er wusste, das ist das Beste, was mir geschehen kann. Die Trübsale müssen auch mithelfen. Hier verstehen wir, und das hatte ich ja am Sonntag auch kurz angesprochen, den Grund der Aufforderung aus Epheser 5, Vers 20, sagt Dank alle Zeit für alles. Also das gilt es, und ich tue mich dann auch schwer, das jeden Tag neu zu machen, für alles. Ich bin manchmal so genervt durch verschiedene Personen, die mich anrufen oder irgendwie was wollen von mir, dass ich lernen muss, Danke zu sagen, auch dafür. Danke alle Zeit und für alles. Herr, ich verstehe das nicht, aber du hast das Beste nur mit mir im Sinn. So heißt es auch in einem Lied. Du hast das Beste nur mit mir im Sinn. Der Apostel Paulus will also die Einzigartigkeit des Evangeliums herausstellen, das allen Menschen zur sicheren Erlösung zugedacht ist. Zur sicheren Erlösung. Also kein Wanken, kein Schwanken mehr, sondern Jesus Christus führt dich und mich ans Ziel. Ohne Wenn und Aber. Wir müssen uns nur führen lassen, auch da, wo es schwer wird, damit wir schneller vorankommen. Der Glaube soll beständig investiert bleiben, damit wir empfangen können, was zu unserem Werdegang nötig ist. Gott hat ja die erlösten Menschen, die Gemeinde, die Christen, auch erschaffen. Und er will sie erhalten in Ewigkeit. Das Werk der Erlösung, Kreuz, Opfer, Blut, das Werk und das Werkzeug der Erlösung, Jesus Christus, seinen Sohn. Das geistliche Haus will er erhalten, in dem die Erlösten, die Gemeinde Jesu, sich befindet. Den Weg zur Einnahme der Erlösung im Glauben durch die Heiligung. Das Ziel, wie ich schon sagte, die himmlische Herrlichkeit. Das will Gott alles bei uns vollführen. Diesen Plan und Pfad hat Gott vorher bestimmt. Er hat sich seinen Plan festgelegt. Er hat ihn niemand überlassen. Den hat er bestimmt. Und diesen Plan zieht er durch. Er überlässt es keinem Zufall. So wie wir gelesen haben in Johannes 10, niemand wird die, die ich einmal in die Hand genommen habe, aus meiner Hand reißen. Das ist mein Plan. Das überlasse ich keinem Zufall, ob das so geschieht oder nicht. Ich halte sie fest. Das ist Evangelium. Das sollte uns stärken. Das sollte auch diejenigen stärken, die vielleicht Schwierigkeiten mit anderen Menschen haben. Es gibt ja manchmal schwierige Ehen, wo nur einer vielleicht gläubig ist und der andere nicht, dann muss sich der Gläubige auch sagen, auch dieser Ungläubige muss mir zum Besten dienen. Auch das muss mir zum Besten dienen. Ich habe dort Zeugnisse gelesen, auch von Frauen, die ungläubige Männer hatten, denen immer wieder gesagt wird, Jesus ist bei euch und bei dir. Egal, was dein Mann tut, ob er das Essen aus dem Fenster schmeißt, 10-mal, weil es ihm nicht schmeckt, ob er den Tisch umschmeißt, ob er dich geschlagen hat, er schlägt Jesus. Oder ob er sonst was macht. Bleibe du bei Jesus, es muss dir zum Besten dienen. Und zwar in der Weise, dass du so verwandelt wirst, dass dieser schreckliche Ehemann neidisch auf dich wird. Und so ist es dann passiert und hat sich bekehrt. Weil er gesehen hat, was da aus dieser Frau rauskommt. Das ist unbegreiflich, da muss es einen Gott geben und bekehrte sich. Aber die Frau musste auch geformt werden dazu, musste alles ihr letztlich zum Besten dienen. Kinder Gottes, brauchen nie eine Sache aufgeben. Also dieser Plan ist von Gott festgelegt, Prädestination. Aber nicht der Erlöste selbst, der darf freiwillig zu diesem Erlöser kommen. Jeder ist eingeladen, diesen festen Weg, auf dem Gott handelt, bis zum Schluss, diesen festen Weg unter die Füße zu nehmen. Ganz freiwillig. Gott weiß allerdings, wer dies tut. Aber er lässt uns diesen kleinen Spielraum und lädt ein, wie Jesus Christus sagt, komm her zu mir, der du mühselig und beladen bist. Dann will ich dich erquicken. Und die da gekommen sind, die werden in das Ebenbild des Sohnes Gottes zunehmend umgestaltet, haben wir gelesen, damit er der Erstgeborene sei unter vielen, vielen, vielen Brüdern. Vielen Brüdern. Das macht dann Gott mit uns. Was er zuvor ersehen hat, das fördert er auch. Das verordnet er zur Gleichwerdung mit dem Ebenbild seines Sohnes. Epheser 4, 4 bis 6 können wir das auch lesen. Die Gemeinde Jesu ist in Ewigkeit also gesichert. Es wäre also schön, wenn wir mit so einem Bewusstsein auch in unseren Alltag gehen. Ich bin gesichert. Es kann mir nichts geschehen als das, was Gott ersehen und was mich selig macht. Das ist ja so ein geflügeltes Wort. Denn in Hebräer 10, Vers 14 heißt es ja schon vorausschauend für uns, für den Glauben, dass Jesus Christus vollendet hat in Ewigkeit die an ihn glauben. Die hat er vollendet in Ewigkeit. Mit einem Opfer hat er sie vollendet, also fertig. Und diese Vollendung sollen wir innerlich immer mehr erleben. Und deswegen sagt Paulus ja hier, was wollen wir jetzt dazu sagen? Wir sagen, wenn Gott für uns ist, kann niemand gegen uns sein. Wer sollte dann gegen uns sein? Selbst was augenscheinlich gegen uns ist, muss ja mithelfen zum Guten. Kann letztlich nicht gegen uns sein. Ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Und dann kommt die Begründung, wenn Gott seinen eigenen Sohn nicht verschont hat, dann ist es unmöglich, dass er mit ihm uns nicht alles schenken sollte. Das ist unmöglich. Wenn er ihn, seinen eigenen Sohn, Gott war in Christus, nicht verschont hat für uns, wie sollte er irgendetwas zurückhalten, was uns fördert und gut tut? Nichts. Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Nichts und niemand kann ein Kind Gottes, das in Jesus Christus Erlösung fand, von dieser Erlösung scheiden. Der Sieg im Leben der Kinder Gottes ist schon vorprogrammiert. Auch wenn wir vorhin von Verfolgung gehört haben und wir wissen ja, in den islamischen Ländern werden auch viele Christen verfolgt. Aber, liebe Geschwister, das ist ja nichts Neues. Das ist ja gar nichts Neues. Kinder Gottes wurden so lange schon verfolgt, wie es die gibt auf der Erde. War noch nie anders. Wir haben bloß nicht immer alles mitgekriegt, weil wir kein Internet hatten und nicht solche Medien. Aber es war schon immer so. Das ist ganz natürlich. Und die Verfolgung und das, was dort in der Verfolgung geschieht, muss auch zum Besten der Gemeinde geschehen und zum Lobe des Herrn. Märtyrer in der Vergangenheit, auch in der Reformationszeit, waren ein Segen. Ein Segen für das Wachstum der Gemeinde. Die Leute, die auf dem Schafott verbrannt worden sind und Loblieder sangen, wurden zu einem Beispiel und einem Anreiz für Menschen, die noch zögerten, Jesus Christus zu folgen. Also, das ist ganz normal, diese Verfolgung des geistlichen Samens, denn der Satan steht dahinter und er möchte nicht, dass Christen ihre Hoffnung ganz auf Christus setzen. Er möchte aus ihnen ein Bild machen der Verzagtheit, der Traurigkeit, der Depressivität, damit ja nicht jemand sich für Gott entscheidet. Ich gebe jetzt Nietzsche nicht recht, der einmal schrieb, wenn die Christen Erlöster aussähen, dann würde er vielleicht auch noch einer werden. Ich gebe ihm nicht recht, also die Christen sehen eigentlich schon erlöst aus. Nicht? Er hat ja nachher mit der Gekreuzigte unterschrieben, seine letzten Ausführungen. Aber es ist so, Christen sollen erlöst aussehen und dürfen erlöst aussehen. Sie brauchen nicht den negativen Dingen, die sie erleben, Raum geben, als ob die nicht mithelfen würden zum Guten. Und da komme ich zum Schluss. Was noch den äußeren Werdegang zur Heiligung unseres Lebens nötig ist, wirkt auch der Herr durch seinen Geist innerlich vollkommen, äußerlich wirkt er es auch. Denn er vertritt uns und bittet für uns, Jesus zur Rechten Gottes des Vaters. Und er trägt alles vor des Vaters Angesicht und er sagt genau, was nötig ist, an dem einzelnen Gläubigen zu tun, damit er weiterkommt. Was bleibt also für uns zu tun? Das Festhalten im Glauben an dieser Gnade, die Gott in Jesus Christus erzeigt hat. Glaubensgehorsam, einfach darauf eingehen, was Gott sagt. Nicht versuchen, Gott zu verstehen, sondern einfach nur zu tun, was er sagt, so wie Petrus das auch erlebte, als Jesus sagt, nun wirf mal dein Netz am hellerlichten Tage aus, du wirst Fische fangen. Er konnte es ja nicht verstehen. Er hat gesagt, gut, auf dein Wort hin mache ich das. Und er erlebte, das Netz war voll. Demütig sein vor dem lebendigen Gott, das ist dabei wichtig, um diese Stellen praktisch zu erleben. Jakobus sagt es auch, seid Gott untertänig. Seid ihm absolut untertänig. Und Petrus schreibt in 1. Petrus 5, 6, demütigt euch unter die gewaltige Hand Gottes. Seid demütig, müpft nie auf vor Gott. Bleibt immer klein und gehorsam. Gott macht alles richtig. Er arbeitet für uns zum ewigen Ziel hin. Er hat sich's vorgenommen, er wird's auch tun.